Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Lesung im 2. Da hören Sie heute den zweiten Teil von Erich Mühsams Psychologie der Erbtante. Die reiche Erbtante, sie ist ein Synonym für die Hoffnung auf ein sorgenfreies Leben. Doch eigentlich bereitet diese reiche Erbtante ja nichts als Sorgen. Und das demonstriert Erich Mühsam brillant an 25 Fallbeispielen von A wie Amalia bis Z wie Zerlinde. Er beschreibt anschaulich, wie man sich an das Vermögen von Erbtanten heranschleichen kann, ohne großen Erfolg allerdings. Tante Friederike zum Beispiel war Hobbydichterin und sie verknüpft ihr Erbe mit einer Bedingung. Ihre Reime sollen veröffentlicht werden. Oder Tante Julchen, beim Öffnen ihres Testaments kommt heraus, dass ihr angebliches Millionenvermögen nicht mehr als ein mickriges Taschengeld ist. Erich Mühsams satirische Tantologie erschien erstmals im Jahr 1905 und bis heute hat sie nichts von ihrem Witz verloren. Die Psychologie der Erbtante von Erich Mühsam, zweiter Teil. Es liest Herbert Schäfer.
Tante Friederike. Viel war es ja nicht, was ich von Tante Friederike erben sollte. Immerhin aber war es das ganze Witwengeld, von dem sie ihren zwar bescheidenen, aber doch auskömmlichen Unterhalt bestritt. So konnte für mich daraus jedenfalls eine angenehme Schweizreise oder einige Monate üppigen Lebens ersprießen. Was aber die Hauptsache war: Die Erbschaft war mir sicher. Absolut sicher. Ich war ihr einziger näherer Verwandter, dazu der einzige, der sich in ihrer Witweneinsamkeit um sie bekümmerte. Und der einzige, der jeden Sonnabendnachmittag bei gutem und bösem Wetter in ihrem traulichen Wohnzimmerchen neben ihr saß, um ihre neuesten Musenkinder aus der Taufe zu heben. Tante Friederike dichtete nämlich. Welche Tante, zumal wenn sie eine Erbtante ist, hätte keine Schwächen. Im Hinblick auf ihr Ende, das bei ihrer kränklichen Konstitution unmöglich lange mehr auf sich warten lassen konnte, ließ ich denn ihre Lyrik allwöchentlich unverdrossen über mich ergehen. Die ersten Ergüsse, die ich von ihr vernahm, kurz nach dem Tode ihres Gatten, der sie übrigens zu Lebzeiten häufig geprügelt haben soll und der dann an den Folgen eines Bierabends zugrunde ging, behandelten fast alle ihr junges Witwenleid, dessen Schmerz ihr ganz besonders nachts fühlbar zu sein schien. Ich möchte nicht versäumen, um aus ihrer Kunst auf Tante Friederike selbst einen Rückschluss möglich zu machen, hier eine Probe aus jener Zeit folgen zu lassen. Streich ich des Tags durch meine Klause, dann suchen meine Blicke dich. Und warst du sonst schon meistens nicht zu Hause, jetzt ist's mir vollends fürchterlich. Und geh ich abends dann um 10 alleine und betrübt zu Bette, dann seufz ich unter mancher Träne, O Heinrich, wenn ich dich noch hätte. Ich musste ihr genau meine Meinung sagen, was ich von ihren Gedichten hielt, und fand sie natürlich pflichtschuldigst sämtlich wunderbar, tief und schön. Einmal riet ich ihr, sich doch auch einmal auf dem Gebiet zu versuchen, das die modernen Lyrikerinnen neuerdings mit so viel Begeisterung kultivierten, auf dem Gebiete der Erotik. »Siehst du, sowas will das Publikum heutzutage lesen«, sagte ich zu ihr. »Und einer jungen Frau wie du bist, Tante Friederike, kann das doch unmöglich schwerfallen.« Als ich das nächste Mal zu ihr kam, las sie mir folgendes Poem vor. »O, wie ist doch mein Herz zerrissen, so mitternachts. Ich such dich vergebens in meinen Kissen. Ja, ja, ich dacht's. Ich, arme Witwe, vergehe vor Harme. Nach dir, mein Schatz. O, fand ich endlich in meinem Arme für dich Ersatz.« Sie war ganz hin, als sie es gelesen hatte, und ich bin überzeugt, dass es ehrlich gemeint war. Aber diese Art zu dichten griff sie zu sehr an, und bald starb sie. Bei der Testamentseröffnung stellte es sich heraus, dass sie tatsächlich mich zum Erben ihres ganzen Vermächtnisses eingesetzt hatte. Aber wer jetzt etwa glaubt, die Lehre von der Unsterblichkeit der Erbtante sei damit ad absurdum geführt, der irrt. Tante Friederike hatte nämlich eine Bedingung gestellt. Ich sollte, damit die Nachwelt doch noch etwas von ihrer künstlerischen Tätigkeit erführe, ihre gesamte literarische Hinterlassenschaft, die sich in 3 Kommoden und einem Kleiderschrank befand, in Druck geben. Ich tat nach ihrem Willen. Und dabei ging nicht bloß die ganze Erbschaft darauf, sondern ich musste auch noch aus meiner Tasche 123 Mark und 75 Pfennig zulegen. Dichtende Frauen sind mir seitdem ein Greuel. Tante Gerta, ich habe dich Gerte getauft, weil du so schlank bist und weil mich Gott mit dir züchtigen will und weil eine Sehnsucht in deinem Gang ist, wie in schmächtigen Pappeln im April. Richard Demel. Man konnte Tante Gerta, obgleich sie bereits hoch in den 38ern war und gegen den Mann als Geschlechtswesen eine unüberwindliche Idiosynkrasie hegte, nicht eigentlich eine alte Jungfer nennen. Denn der Demelsche Vers, den ich mir als Motto über dieses Kapitel zu setzen erlaubt habe, passt genau auf sie. Sie war schlank und lang, und eine Sehnsucht lag in ihren Augen, obgleich sie einen Kneifer darüber trug, und in ihrem Gang, obgleich sie große Schritte machte. Außerdem war sie durchaus nicht prüde. Im Gegenteil, man durfte in ihrer Gegenwart über Dinge sprechen, die andere Damen schamentrüstet aus dem Zimmer gejagt hätten. Tante Gerta war ein sogenanntes modernes Weib. Sie war Frauenrechtlerin, dichtete, las die gewagtesten Bücher, außerdem aber auch die besten, und hatte die Eigentümlichkeit, alles das in Kunst und Literatur zu bevorzugen, was möglichst grotesk und eigenartig war. Dabei hatte sie eine ungeheure Vorliebe für schöne Frauenaktbilder und Statuen. Auf ihrem Schreibtisch standen Abgüsse der Venus von Milo und der mannigfachsten klassischen Skulpturen. An den Wänden hingen Zeichnungen von Beardsley und Behmer, ferner Fotografien schöner nackter Frauen. Tante Gertas gelesenste Bücher waren die von Oscar Wilde, Platon, Scheerbart, auch alte klassische Schriften wie Platons Apologie und so weiter. Sie kleidete sich einfach und geschmackvoll, trug kein Korsett, aber weiße Wäsche, Stehkragen und Manschetten. Ihre Handschrift war überaus kräftig und von der eines Mannes nicht zu unterscheiden. Auch hatte sie eine schöne Waffensammlung. Ein Revolver lag stets auf ihrem Nachttisch. Tante Gerta war reich, aber sie knauserte auch nicht mit ihren Ausgaben. Sah sie irgendwo ein gutes Buch, ein schönes Bild, das ihr Interesse erregte, so kaufte sie es. Ihr Verkehr mit den Verwandten war konventionell. Herzlicher nur mit einem etwas jüngeren Neffen, Ludwig, der ihre Interessen teilte, aber mehr für männliche Kultur empfand, obwohl oder da er selbst ein ganz weiches Gesicht und ausgesprochen weibliche Eigenschaften hatte. Er war bei Tante Gerta und ihrer Gesellschafterin, Fräulein Hagedorn, häufig zu Gast. Fräulein Hagedorn war die einzige Freundin Tante Gertas. Sie war stets in ihrer Begleitung. Sie war klein und zierlich, korpulent, hatte schwarzes, kurzes, gelocktes Haar, einen scharf geschnittenen Mund und kluge, große, braune Augen. Sie kleidete sich stets so wie Tante Gerta, so dass die beiden von Fremden oft für Schwestern gehalten wurden. Eines Tages gab es in der ganzen Stadt eine große Aufregung. Während Fräulein Hagedorn auf einige Tage verreist war, hörte man aus Tante Gertas Wohnung einen Schuss fallen. Man erbrach die Tür, und die Tante lag entseelt, den rauchenden Revolver in der Hand am Boden. Man fand nur einen Brief vor. »An die Herren Reporter«, darin stand lakonisch, »schreiben Sie nur unglückliche Liebe.« »Aha«, sagten die Leute, »Neffe Ludwig?« Denn dass die beiden miteinander was hatten, war den lieben Nachbarn ja lange klar. Zur Testamentseröffnung war Neffe Ludwig gar nicht erschienen. Naja, meinten die Leute, wenn einem seine Sache so sicher ist. In dem Testament wurde Fräulein Hagedorn als alleinige Erbin des gesamten Nachlasses Tante Gerthas bestimmt. Als sie das hörte, fiel sie schluchzend auf einen Fauteuil und schrie: »Oh, mein guter, guter Gerd!« Darüber wunderten sich alle sehr. Als man aber dem Neffen Ludwig die letzte Bestimmung Tante Gerthas erzählte, blieb er zu aller Überraschung ganz ruhig und sagte nur: »Im Anfang war das Geschlecht, nichts außer ihm, alles in ihm«, sagt Pschibyszewski. Die Leute schüttelten den Kopf, denn sie fanden, dass im Falle Tante Gerthas das Gegenteil zutage trat. Doch fanden sie die Geistesverwirrung bei einem enterbten Neffen einer reichen Erbtante begreiflich. Tante Henriette. Dass unter 25 Erbtanten auch eine Malerin ist, versteht sich von selbst. Die Malerin, die ich meine, ist Tante Henriette. Ihre Tätigkeit bestand ausschließlich im Malen und Schlafen. Häufig tat sie beides zugleich. Sie malte nicht nur Landschaften, männliche Akte, Blumen und andere Porträts, sondern sie malte sich auch selbst. Anders ist wenigstens ihre eigentümliche Gesichtsfarbe nicht zu erklären. Ihr Antlitz, aus dem sie Runzeln, die sich frech eindrängen wollten, geschickt fortretuschierte, schillerte in allen möglichen Farben. Vornehmlich konnte man lila beobachten. Auch ihr Kleid war lila. Sie sagte, lila sei ihre Leibfarbe. Ob das stimmte, hatte ich zu prüfen keine Gelegenheit. Wie gesagt, Tante Henriette beschäftigte sich, wenn sie gerade nicht malte, mit Schlafen. Ob sie ging, saß, stand oder lag, sie schlief immer. Und ihre Bilder erweckten in jedem Unparteiischen ohne weiteres den Anschein, als seien sie im Schlaf gemalt. Ich beobachtete sie mal, als sie beim Malen einschlief. Ihr Pinsel lag fest auf der Leinwand, und da sie im Schlaf auf ihrem Stuhl immer hin und her schwankte, wie ein Blümlein, das der Wind bewegt, so machte der Pinsel diese Bewegung auf der Leinwand konstant mit und ließ breite Lila-Linien in horizontalen Kurven entstehen. Denn sie malte natürlich auch nur in Lila. Als Tante Henriette aufwachte, sah sie, dass ihr Bild fertig war, und sie erklärte mir die Lila-Streifen als kosmische Wanderungen. Sie hatte nämlich mal Sheabats »Wilde Jagd« gelesen, in der 10.000 unzufriedene Wurmgeister die merkwürdigsten kosmischen Wanderungen unternehmen. Und Tante Henriette stellte sich eben kosmische Wanderungen lila vor. Denn sie konnte Sheabat natürlich nicht verstehen, der ja für alte Tanten nicht schreibt. Aber Tante Henriette tat, als ob sie ihn verstände, und zitierte ihn immerzu. So malte sie den kosmischen Wanderungen einen Hintergrund, auch lila, denn sie fand, dass ihre Bilder anständig aussehen müssten, und bei Sheabat steht doch: »Ja, ja, das Anständige muss auch seinen Hintergrund haben, sonst wird es gewöhnlich.« Na, man weiß ja, wenn Malerinnen etwas auslegen, das ist furchtbar. Kurzum, deswegen kam ich um Tante Henriettens Erbschaft, denn sie entrüstete sich mal mit ihren Auslegungen zu diesem Gedicht. »Liebe Tante Henriette, schlaf getrost in deinem Bette, schlaf auch an der Staffelei, mal von Grönland bis Manila, Himmel, Meer und Berge lila. Aber Sheabat nicht dabei, nicht für Tanten sind die Welten, mal beflissenen, schlafbeseelten, die verstehen den Kosmos nie. Was ihr malt, verehrte Tanten, ist in tausendlei Varianten doch nur Weiberlethargie.« Auf dies Gedicht hin enterbte mich natürlich Tante Henriette. Ich freundete mich nun schnell mit Paul Sheabat an, weil ich glaubte, er, dessen wilde Jagd die gute Tante doch unausgesetzt im Schlaf verfolgte, würde an meine Stelle kommen. Aber weit gefehlt. Tante Henriette vermachte ihr Vermögen einem Herrn Bürger. Dieser war das Opfer einer Verwechslung. Denn Tante Henriette war es im Schlafe eingefallen, dass auch mal ein gewisser Bürger eine wilde Jagd geschrieben hatte. Und so machte sie einen Lokomotivführer Bürger aus Rixdorf zu ihrem Universalerben. Sie sah eben alles lila. Tante Julchen. Tante Julchen hatte mich sehr in ihr Herz geschlossen. Sie war die einzige aus der Verwandtschaft, die an meine literarischen Fähigkeiten glaubte und die nicht weniger stolz war, einen dichtenden Neffen zu besitzen. Schon als ich Tertianer war, nahm sie sich meiner liebevoll an, ließ sich von mir die Gedichte vorlesen, in denen ich meine Lehrer schlecht machte, und schenkte mir hier und da 20 Pfennige, für die ich mir erst Schokolade, später Zigaretten kaufte. Und an meinem 15. Geburtstage mich zum ersten Mal rasieren ließ. Als ich dann größer wurde und sie mich durch die Zuwendung eines Nickels tödlich beleidigt hätte, pumpte ich sie häufig um größere Summen an. Freilich meist mit dem Erfolg, dass sie mir bedauernd klar machte, ihr Geld liege irgendwo fest, und es sei ihr zurzeit leider ganz unmöglich, auch nur über eine übrige Mark zu verfügen. Zweimal aber gab sie mir doch mit großer Feierlichkeit je 1 Mark 50 Pfennige. Das hat sich mir fest ins Gedächtnis eingeprägt. Einmal, als ich sie wieder mit etwa 12 neuen Gedichten überschüttet hatte und sie ganz hingerissen davon dasaß, schlug ich ihr vor, meine Werke auf ihre Kosten drucken zu lassen. Da sah sie mich blinzelnd von der Seite an und meinte, »Wenn ich mal tot bin, mein Junge, dann sollst du 100.000 Mark erben, und dann sollst du auch deine Gedichte drucken lassen.« Ich war natürlich hochbeglückt, zumal als sie in meiner Gegenwart diese letztwillige Bestimmung schriftlich niederlegte. Ich hatte jetzt eine Erbtante, auf die hin ich Schulden über Schulden machte und die ich in begeisterten Hymnen ansang. Tante Julchens Tod ließ lange auf sich warten. Aber endlich stellte sich doch die Altersschwäche bei ihr ein, und als sie fühlte, dass es mit ihr zu Ende ging, ließ sie mich an ihr Lager rufen. Sie war schon sehr schwach, als sie meinen Kopf zwischen ihre dünnen Händchen nahm. Ihre Lippen bewegten sich, als wollte sie mir etwas Wichtiges sagen. Doch als sie es gar nicht herausbringen konnte, was sie auf dem Herzen hatte, zeigte sie mit schwachem Lächeln nach ihrem Waschtische und stammelte: »Schublade.« Dann schloss sie die Augen und hauchte ihre Seele aus. Ich begab mich eilends an den Waschtisch und zog das Schubfach heraus, in dem ich einen Scheck auf die mir vermachten 100.000 Mark zu finden hoffte. Stattdessen lag aber darin ein Brief, der folgenden Wortlaut hatte und mit zitternder Hand geschrieben war. »Mein lieber Neffe, ich danke dir herzlich für all die Genüsse, die du mir durch deine Kunst bereitet hast. Leider ist es mir nicht möglich, deine Gedichte aus meinem Vermögen drucken zu lassen. Ich denke, du wirst schon von selbst ein bedeutender Mann werden. Alles, was ich habe, liegt in meinem Geldschrank. Es sind 70 Mark. Nimm sie und lass mich dafür begraben. Das Papier aber, das ich ausschrieb als Testament und in dem ich dich mit 100.000 Mark bedacht habe, hebe auf als stete Erinnerung daran, dass du einmal eine Tante hattest, die zwar kein Geld, aber ein gutes Herz und den guten Willen hatte, dich so reich zu machen. Ich küsse dich in Liebe, deine Tante Julchen.« Tante Julchen hat zu meinem Misstrauen gegen die Erbtanten viel beigetragen. Tante Kunigunde. Zwischen dem Studiosus Juris Eugen Schmelzel und seiner Tante Kunigunde gab es einmal dieses Gespräch. Tante Kunigunde: »So kann es unmöglich weitergehen, lieber Eugen. Diesmal will ich dir noch das Strafmandat bezahlen, weil du nun einmal der Sohn meines Brüderchens bist. Aber es ist das letzte Mal. Merk dir's.« Eugen: »Aber Tantchen, du hast doch auch gar keinen Humor. Sag doch selbst, war der Witz nicht famos? und die 5 Mark wert, die Laterne auszudrehen, als grad die Kleine drunter stand und den Brief vom Liebsten las? Tante Kunigunde.
Nein, offen gestanden, der Witz gefällt mir gar nicht. Wer weiß, wie lange sich das Mädchen auf diesen Brief gefreut hatte. Und endlich, wo sie ihn nun lesen durfte, zerstörst du ihr die schöne Stimmung.
Eugen. Ach was, Stimmung. Wie kann man nur so vieles tröst denken? Stimmungen haben Menschen, denen der Humor fehlt, und du solltest doch zuallererst Humor haben.
Tante Kunigunde. Wieso ich?
Eugen. Na, ich meine, Mann, wegen deinem ulkigen Namen.
Tante Kunigunde. Eugen, ich verbitte mir...
Eugen, da sehen wir wieder, wie dir aller Witz fehlt.
Tante Kunigunde, nach einiger Überlegung. Du hast recht, lieber Neffe. Ich heiße Kunigunde, und ich will diesem Namen Ehre machen. Wenn ich einmal sterbe, dann will ich in meinem Testament den besten Witz machen, der je einer Erbtante beigekommen ist.
Eugen. Oh ja, Tantchen, wie viel lieber will ich das Universalerbe antreten, wenn es mir in recht humoristischer Weise kredenzt wird. Mir wird sein, als ob du selbst, wenn ich das erste Glas auf deine sanfte Ruhe leeren werde, dazu Prost sagen würdest.
Tante Kunigunde, nun geh, mein Junge, lass mich allein. Ich will mein Testament aufsetzen.
Eugen, sie umarmend, Tante, du bist göttlich. Mit dir hat sich der liebe Gott einen entzückenden Witz geleistet.
Ab. Tante Kunigunde, na warte.
Ein Dreivierteljahr später ging Tante Kunigunde heim. Neffe Eugen zog spornstreichs zum Gericht zur Testamentseröffnung. Er glaubte, die witzige Tante würde ihm die 100.000 Mark der Erbschaft in blanken Talern auszahlen lassen, oder sie habe ihren letzten Willen in 5-füßigen Jamben niedergelegt. Tante Kunigundes Witz aber war ein boshafter. Eugen Schmelzel ward enterbt. Ob das nicht ein köstlicher Witz sei? Aus einer Stimmung werde er ja nicht gerissen, da humoristisch angehauchte Leute ja nicht an Stimmungen zu leiden pflegen. Statt seiner solle das gesamte Vermögen zur Gründung eines neuen Witzblatts Tante Kunigunde Verwendung finden. Eugen solle Redakteur werden. Mit 1200 Mark Gehalt. Im Jahr. Eugen verzichtete aber auf diesen Posten. Ihm war der Humor vergangen. Tante Ludovica.
Es gibt Menschen, die alles Schmerzliche peinlich empfinden. Zu diesen Menschen gehöre ich. Es gibt auch Menschen, die von allem, was sie schmerzt, sehr angenehm berührt werden. Zu diesen Menschen gehörte Tante Ludovica. Deshalb war sie für Psychologen ein interessanter Fall, und man nannte sie eine Masochistin. Würde ich zu Kindern sprechen, so würde ich den Masochismus so erklären. Masochist ist, wenn man ganz artig war und doch Keile kriegt. Da ich aber zu Erwachsenen spreche, sage ich, Masochist ist, wenn man Dolorosa liest. Dolorosa aber ist eine Dame, die Gedichte macht, die masochistisch sind, weil sich Liebe auf Hiebe reimt. Tante Ludovica also war Masochistin, las Dolorosa, wurde katholisch, kasteite sich und sehnte den Tag herbei, wo ein Mann käme, der ihr diese Übung liebevoll abnähme. Tante Ludovica aber hatte einen Neffen, wie ja Tanten meist einen oder mehrere Neffen zu haben pflegen, sofern es keine Nichten sind. Dieser Neffe hieß Otto. Otto war aber nicht sehr gebildet. Er kannte weder die Schriften Dr. Verifantors über Flagellantismus, noch Kraft Ebbings über Psychopathia sexualis, noch meine über Homosexualität. So hielt er Tante Ludovicas Vorliebe für Doloröschens Gedichte einfach für eine künstlerische Verirrung und schenkte der guten Tante Gedichtbücher, die er für geeigneter hielt. Besonders die von Margarete Beutler, der ich in Treue und Freundschaft dies zuzueignen mir erlaubt habe. Denn, gestehe ich es nur, beinahe stände hier eine Tante Lene aus ihrer Feder, die schon geschrieben war, aber mir aus Zerstreutheit oder anderen Gründen nicht rechtzeitig zuging. Eines Abends ging Otto zu Tante Ludovica, um zu sehen, ob sie nicht bald infolge ihrer grässlichen Lektüre mit Tode abginge. Denn eine Erbtante sterben sehen, ist selbst für einen so guten Menschen, wie Neffe Otto war, ein erhebender Anblick. Und im Grunde sagte er sich ja selbst, dass er gar nicht in seinem eigenen Interesse handelte, indem er Tante Ludovica bessere Gedichte zu lesen empfahl. Aber er war eben ein sehr guter Mensch. Also Otto besuchte eines Abends Tante Ludovica. Als er vor der Türe stand und klopfte, hörte er innen etwas wimmern. Hoffnungsvoll entsetzt stürzte er ins Zimmer. Ihm bot sich ein grässlicher Anblick. Splitternackt, die welken Brüste nur bedeckt mit einer dünnen, grauen Haarsträhne, die ihr übers Ohr herabhing, lag die bejammernswerte Dame auf ihrer Chaiselongue. Vor ihr stand in heraufgestreiften Hemdsärmeln ein alter Mann, der mit zitternder Hand eine Peitsche über Tante Ludovicas Rücken zu schwingen versuchte. Es war ein Versuch mit untauglichen Mitteln, denn die schwachen Ärmchen des Alten vermochten die schwere Peitsche kaum hochzuheben, und beim Niedersausen traf er stets nur die Rückenlehne des Ruhebetts. Nichtsdestoweniger wimmerte Tante Ludovica jämmerlich. Otto war, wie gesagt, sehr ungebildet. Er wusste nicht, dass der alte Mann die gute Tante, die zum ersten Mal in ihrem lenzereichen Leben einen Liebhaber per Annonce gefunden hatte, nur aus sadistischer Liebe zu prügeln versuchte. Sadist aber ist, wenn man einen Masochisten, siehe oben, verhaut. Natürlich regte sich in Otto sofort der gute Mensch und der liebende Neffe. Er zog sein Taschenmesser heraus und durchbohrte den alten Herrn mit einem siegreichen Aufschrei durch die Brust. Der Greis aber sank spiralenförmig in sich zusammen, ließ sein spritzendes Herzblut segnend über den nackten, gelben Rücken der Tante quellen, röchelte noch »Ludovicchen, ich liebe dich« und verschied. Dass Tante Ludovicas nackter Leib sich nunmehr über die Leiche des Geliebten warf und sein Blut mit ihren Tränen mischte, und dass Otto mit dem bluttriefenden Taschenmesser in der erhobenen Hand mit Rettermiene dabeistand, versteht sich von selbst. Ebenso, dass Tante Ludovica nach den liebreichen Schmerzensergüssen über dem Leichnam des Liebhabers und nach den Flüchen auf den Mörder ihres späten Glücks nach der Polizei rief. Ferner, dass man den toten alten Mann ins Leichenschauhaus, Otto ins Gefängnis und Tante Ludovica ins Irrenhaus warf. Auch das ist selbstverständlich, dass die Tochter des Getöteten, er hatte nämlich in jüngeren Jahren, ehe er Sadist wurde, mal eine natürliche Tochter gezeugt, auf Schadensersatz klagte und dass sie auf diese Weise ihren Beruf einer Straßenschönheit mit dem einer mitgiftbegabten Ehefrau vertauschen konnte, denn ihr fiel Tante Ludovicas ganzes Vermögen zu. Dass Tante Ludovica selbst bald im Irrenhause an Gemüts- und Geisteskrankheit starb, sei nur nebenher erwähnt. Durch die Schadenersatzklage der Tochter des Geliebten hatte sie ja auch ohne ihre ausdrückliche Enterbungsbestimmung dem Neffen Otto nichts mehr zu hinterlassen. Und wenn Otto etwas von ihr bekommen hätte, so wäre ja diese Geschichte für dieses Buch absolut wertlos. So hat denn der traurige Ausgang unserer Erzählung doch seine gute Seite. Tante Miriam. Ich bin den Geschwistern Florian und Adele listig, aufrichtig dankbar, dass sie Tante Miriams Absicht, ihren leiblichen Neffen Max, Florians und Adelens Vetter, zum Erbe ihres gesamten Eigentums zu machen, hintertrieben. Hätten sie es nämlich nicht getan, so wäre meine Lehre widerlegt gewesen. Max war ein guter Junge, und er liebte seine Tante ehrlich. Ein Unglück war, dass er nicht am gleichen Ort wohnte, sondern eine Tagereise davon. Würde er, wie Florian und Adele, in derselben Stadt, ja, in derselben Straße gewohnt haben wie sie, dann würde er nicht um die schöne Erbschaft gekommen sein, auf deren Drittel er so bestimmt gerechnet hatte.
Dass Florian und Adele ihre Tante Miriam liebten, konnte man nicht behaupten. Immerhin aber besuchten sie sie häufig, erkundigten sich nach ihrem Wohlergehen und taten auch sonst alles, was erbschleicherische Neffen und Nichten dem Besitz einer Erbtante zuliebe zu tun pflegen. Tante Miriam aber hatte ein offenes Auge. Das andere hatte sie sich mal mit einer Stricknadel ausgestoßen. Und so wusste sie zwischen ihren Bruderkindern Florian und Adele und ihrem Schwestersohn Max wohl zu unterscheiden. Darum verfügte sie in ihrem letzten Willen, dass Max ihr Universalerbe sein solle, sofern er, der gut katholisch war, am Tage ihres Begräbnisses bereits zu ihrem mosaischen Glauben übergetreten sei. Sie starb. Urplötzlich an einem Schreck, den ihr Florian und Adele in mörderischer Absicht eines Tages einjagten, indem sie mit einem im Chor gesprochenen »Hep, hep« zu ihr ins Zimmer traten. Noch ehe Tante Miriams Leiche einen Sarg erhalten hatte, gingen die Bösen ans Gericht und ließen erbschaftslüstern das Testament öffnen. Da hatten sie nun die Bescherung. Etsch. Dass, wo sie nichts bekamen, auch ihr bevorzugter Vetter Max leer ausgehen musste, war für die beiden klar. Aber wie ihn darum betrügen? Den Tod der Tante verheimlichen konnten sie nicht. Den würde er sicher gleich von anderer Seite erfahren. Von der Bestimmung nichts schreiben ging auch nicht an, denn sie wussten, dass Tante Miriam oft in Max Gegenwart davon gesprochen hatte, dass sie dem Erben für das Begräbnis Bedingungen stellen würde. Er würde also fragen. Da kam Florian auf einen gescheiten Gedanken. Er schrieb Max einen verwandtschaftlich gehaltenen Beileids- und Glückwunschbrief, in dem er Tante Miriams Verfügung mitteilte. Aber dahin änderte, dass der Übertritt zum Judentum nicht bis zum, sondern am Tage des Begräbnisses zu erfolgen habe. Als Tag des Begräbnisses schrieb er, sei der nächste Sonnabend, früh 8 Uhr festgesetzt. Donnerstagabend erhielt Max das Schreiben. Aha, dachte er, ihr meint, bis morgen um 8 Uhr ist das nicht zu machen. Wo steht denn vor dem Begräbnis? Am Tage des Begräbnisses heißt doch bis zum Abend. Er kaufte sich also 2 Trauerflore, band einen um seinen Zylinder, den anderen um den linken Ärmel und fuhr zur Trauerfeier. Sonnabend früh fand die Beerdigung pünktlich statt, und sie war sehr feierlich. »Nun«, fragte nachher Florian seinen Vetter, »alles erledigt?« »Noch nicht«, erwiderte dieser mit schmerzlich bewegter Stimme, »ich werde jetzt zum Rabbiner gehen.« Wenn er aber geglaubt hatte, Florian und Adele würden protestieren, so irrte er sich. Sie gaben ihm freundlich darin recht, dass der Begräbnistag bis zum Abend dauere, und wünschten ihm viel Vergnügen zur Beschneidung. »Ich habe sie doch verkannt«, murmelte Max, als er zur nächsten Synagoge eilte.
»Was?«
kreischte der Rabbiner Israel Hersch, als ihm Max sein Anliegen vorgetragen hatte. »An Schabbes beschneiden! Sind Sie Meschugge?« Florian und Adele listig saßen, schmierig lächelnd am Fenster, als Max betrübt daran vorbeischlich. Der aber verklagte seine Onkelkinder wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen, was ihm ein tüchtiges Stück Geld für Gerichtskosten wegschwemmte, denn die beiden, die allerdings zu einem Verweis verurteilt wurden, hatten nichts, und die Bedingung der Tante war nun einmal nicht erfüllt. Max verzichtete daher auf allen Tantenglauben und wurde antisemitischer Reichstagsabgeordneter.
Herbert Schäfer las aus »Die Psychologie der Erbtante« von Erich Mühsam. Technik Tom Willen, Redaktion und Regie Johannes Meyer, Produktion Schweizer Radio und Fernsehen 2011. Nächste Woche können Sie dann noch mehr Erbtantengeschichten hören. Zum Beispiel die Geschichte von Tante Nanni, von deren Ehemann niemand etwas wusste. Am wenigsten die Erben. Am Dienstag um 15 Uhr hier auf DS2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.